Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntag findet der 42. Vienna City Marathon statt, wo tausende Menschen dann 42,195 Kilometer durch die Stadt laufen. Heuer sind es so viele wie noch nie und generell boomt der Laufsport als Hobby gerade extrem. Wieso ist Laufen so beliebt und wie gesund ist es tatsächlich, sich durch die mythische Marathondistanz zu kämpfen? Darum geht's heute. Franziska Zeudel, du leitest das Karriereressort beim Standard und moderierst mit mir den Podcast Besser Leben, wo es eben auch viel um Fitnessthemen geht. Am Sonntag findet in Wien der Vienna City Marathon statt. Gib uns mal die Hard Facts dazu.
Ja, also am Sonntag findet um 9 der Startschuss für den 42. Wien-Marathon auf der Reichsbrücke in Wien statt. Ganz kurz zur Strecke. Die führt dann durch den Prater, über den Ring, die gefürchtete linke Windzeile, auf der immer Gegenwind herrscht, egal was
aus welcher Richtung man kommt.
Da geht's raus nach Schönbrunn, über die Mahü zurück ins Zentrum, von dort auf die Friedensbrücke und dann leider nochmal zurück für eine gefühlte Ewigkeit auf die Hauptallee. Ganz schlimm. Und dann geht's schon Richtung Ring und ins Ziel beim Rathaus. Heuer stehen insgesamt 45.000 Menschen am Start. Auf die Königsdistanz, also die volle Marathondistanz, entfallen davon rund 13.000 Menschen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, in Wien gibt's den wirklich einmaligen Vorteil, dass man sich als Marathonläuferin auf der Strecke nochmal umentscheiden kann und man notfalls auch beim Halbmarathon ins Ziel laufen kann. Also ob diese 13.000 Menschen wirklich alle den vollen Marathon laufen, sei mal dahingestellt. Heuer war der Andrang insgesamt aber so groß wie nie. Sämtliche Plätze waren schon zum Jahreswechsel weg. Das gab es wirklich noch nie. Und bevor ich es vergesse, es wird ein Weltrekord angepeilt. Nicht auf der Strecke, sondern vor dem Start. Da wollen so viele Paare Walzer tanzen wie nie zuvor.
Okay, das klingt gut für mich. Wahrscheinlich meine einzige Chance, je bei einem Weltrekord beteiligt zu sein. Es heißt aber, am Sonntag laufen so viele den Vienna City Marathon mit wie noch nie. Bilde ich mir das ein oder gibt es im Moment überhaupt einfach einen riesigen Laufboom?
Ja, das stimmt tatsächlich und davon profitieren natürlich die Marathonveranstaltungen gerade alle ganz enorm. Es gab ja mit der Corona-Pandemie und den vielen abgesagten Marathons eine ordentliche Delle, die ist mittlerweile aber vergessen. Also der Laufsport boomt anscheinend besonders bei jüngeren Menschen zwischen 20 und 30 und da besonders bei den Frauen, das zeigt sich auch international. Und das Promis wie Harry Styles, Marathonlaufen trägt sicher auch ihres dazu bei. Er ist in Tokio vor einigen Wochen mit 3 Stunden 24 einen sehr respektablen Marathon gelaufen. Ich glaube, wer auf Instagram oder TikTok ist, der kommt derzeit an Millennials, die sich auf einen Marathon vorbereiten, fast nicht vorbei, ob man es will oder nicht. Und auch noch interessant, Laufschuhhändler berichten, dass es mittlerweile auch keine echten Durchhängermonate mehr gibt. Also Laufen ist in weiten Teilen des Landes einfach zum Ganzjahressport geworden, weil eh nicht mehr viel Schnee liegt. Und viele, die laufen, die beginnen eben irgendwann von einem halben Marathon oder auch der vollen Distanz zu träumen. Ich glaube, das ist menschlich, man will immer weiter und höher hinaus.
Ich glaube, wenn Harry Styles vor mir beim Wien-Marathon laufen würde, dann könnte es auch meine persönliche Bestzeit werden. Woran liegt es denn aber nun, dass Laufen gerade jetzt so einen Run erlebt?
Also ein großer Grund sind meiner Meinung nach sicher die Marathonreisen, die sind total angesagt, die boomen. Leute fahren also gezielt in eine bestimmte Stadt, die ihnen taugt, um dort eben nicht nur die wichtigsten Sites abzuhaken, sondern auch noch einen Marathon zu laufen.
Eigentlich keine schlechte Idee für einen Städtetrip. Gut, dass der Marathon am Sonntag ist und nicht am Samstag, weil sonst könnte es mit dem Sightseeing ein bisschen Spaß befreit werden. Aber warum will denn eigentlich jeder, der anfängt zu laufen, auch gleich einen Marathon laufen?
Also für viele ist es einfach ein To-Do auf der Bucketlist, glaube ich. Einmal im Leben will man einen Marathon gelaufen sein. Die Zeit ist für viele da erst einmal zweitrangig, Hauptsache durchkommen. Man könnte natürlich auch ein wenig philosophisch drüber nachdenken, warum diese mythische Distanz so beliebt ist. Vielleicht, weil einem so ein doch recht durchgetaktetes Training, das eben dafür nötig ist, dass man die Distanz auch wirklich schafft, in einer Welt, die voller Unsicherheiten ist, ein wenig Struktur und Sicherheit gibt. Sorry für den philosophischen Exkurs. Und man könnte es natürlich auch ein wenig negativer sehen, wenn man das denn möchte und sagen, in unserer Selbstoptimierungsgesellschaft zählt natürlich die Leistung und die muss man auch in der Freizeit erbringen. Und so ein Finisher-Foto sieht halt verdammt gut aus, wenn man es dann überall teilen kann und der Welt zeigen kann, dass man es geschafft hat.
Jetzt noch so eine subjektive Beobachtung von mir. Gibt es nicht bloß viel mehr Läufer auf einmal, sondern auch viel mehr Lauf-Events? Also gefühlt ist jedes Wochenende irgendwo ein Marathon.
Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Lauf-Events gibt. Es ist auf jeden Fall, sind die sehr viel präsenter. Es gab eben nicht nur in Wien heuer diese rekordverdächtig vielen Angemeldungen. Zum Beispiel hört man auch aus Linz, dass es einen Teilnehmerinnenrekord geben wird. Dann gibt es Anfang Mai, das ist jetzt kein Marathon, den Wings for Life Run, der ist auch medial immer sehr präsent. Dann kommt der Salzburg-Marathon, der Frauenlauf. Das sind alles recht große Events, über die auch viel berichtet wird. Ja, wer will, kann vermutlich fast jedes Wochenende irgendwo an einem Start stehen.
So eine Marathon-Teilnahme ist ja tatsächlich auch nicht ganz günstig. Ich glaube, so 100 bis 150 Euro muss man für einen Startplatz beim Vienna City Marathon hinlegen. Steckt da also auch ein großes Geschäft mit den Lauf-Events dahinter?
Ja, also Marathons sind natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Daran verdient nicht nur der Veranstalter, sondern die ganze Stadt. Also in Wien lässt die Marathon-Crowd, die natürlich nicht alleine anreist, sondern gleich mit der ganzen Familie und dem Freundeskreis, 30 bis 40 Millionen Euro da, habe ich gelesen, die eben für Hotels, Gastronomie und so weiter draufgehen. In Berlin sind es übrigens fast 400 Millionen. Also das ist ein Riesenfaktor. Man muss schon sagen, billig sind die Marathons nicht. Es gibt meistens so Frühbucherangebote, wenn man ganz schnell ist. Später klettern die Preise in die Höhe. Ich glaube, in Wien waren es heuer 150 Euro am Schluss. Ist noch immer recht günstig im Vergleich zu internationalen großen Marathons. Insgesamt breche ich trotzdem eine Lanze fürs Laufen. Man kann viel Geld für viel Zeug ausgeben, muss man aber nicht. Die Laufschuhe reichen. Und im Vergleich zu anderen Hobbys ist das alles ziemlich günstig. Ob man jetzt für einen Marathon um die Welt chatten muss, das muss dann jeder und jede für sich selbst entscheiden.
Und wem seine Laufschuhe mal teuer vorkommen, dem empfehle ich, Rennräder zu googeln. Magdalena Pötsch, du bist Redakteurin in der Standard-Gesundheitsredaktion. Wie schwierig ist es denn eigentlich, diese mythischen 42,195 Kilometer zu laufen? Könnte das theoretisch eigentlich jeder schaffen?
Grundsätzlich, wenn man fit ist und motiviert ist und entsprechend Vorbereitungszeit investiert, dann kann das eigentlich fast jede gesunde Person schaffen, ja. Das wichtige Stichwort ist eben die Vorbereitung. Jemand, der nicht so viel Sport macht und sich den Marathon zum Ziel setzt, da sollte es schon ein Jahr lang sein. Wer schon recht sportlich ist und vielleicht auch immer wieder schon kürzere Distanzen gelaufen ist, da spricht man dann von mindestens 3 beziehungsweise besser noch bis zu 6 Monaten, die man da vorbereiten sollte. Alles, was drunter ist, macht nicht nur keinen Sinn, sondern überlastet einfach auch den Bewegungsapparat. Und zur Frage, wie schwierig es ist, man muss das schon wollen. Also es ist ein Commitment, wie die Franziska schon gesagt hat, über mehrere Monate bis zu einem Jahr, in dem man wirklich strukturiert und regelmäßig trainiert. Aber der Marathon an sich ist dann natürlich auch ordentlich anstrengend, aber der ist ja dann nur noch der krönende Abschluss quasi zu diesem intensiven Trainingsblock. Plus diese gut 42 Kilometer, das dauert ja schon ein paar Stunden, bis man die in den Beinen hat. Aber den Großteil davon läuft man ja recht locker. Das ist zunächst einmal keine so wahnsinnig intensive Belastung. Das ist vielleicht auch gleich der wichtigste Tipp, den man gar nicht oft genug wiederholen kann für alle, die am Sonntag an den Start gehen. Langsam starten. Wenn man es langsam angeht, dann funktioniert das Laufen meistens lange sehr gut. Ab Kilometer 30 kommt es dann bei den meisten zu diesem Leistungseinbruch, zum Mann mit dem Hammer, wie es immer heißt. Der Körper ist dann einfach müde, die Energiespeicher neigen sich dem Ende. Also hier gilt einfach rechtzeitig Energie zuzuführen und sich vielleicht mental auch darauf einzustellen, dass das passieren kann und dass man sich dann vielleicht mit den paar letzten Motivationsreserven für die zache letzte Phase bis ins Ziel kämpft.
Okay, also auch wenn Harry Styles vor euch mit einer sehr guten Pace dahin joggt, bleibt bei eurem Tempo. Viele fangen ja grundsätzlich mit dem Laufen an, um gesünder zu leben. So viel wie ich in der Laufszene von Verletzungen höre, frage ich mich ja, ist Laufen so gesund wie sein Ruf?
Ich verstehe den Reflex, dass man sich das fragt, aber absolut, Laufen ist super und total gesund. Daran gibt es wirklich überhaupt keine Zweifel. Es ist ja auch super, weil es einfach ein wahnsinnig niederschwelliger Sport ist. Die Franziska hat es schon gesagt, man braucht eigentlich recht wenig Equipment zum Starten. Man merkt auch total schnell Fortschritte, das motiviert natürlich. Das Problem dabei ist nur, dass viele dann dazu tendieren, zu schnell zu viel zu laufen. Und diese Verletzungen, von denen du redest, das sind ja in der Regel keine akuten Vorfälle, wo man jetzt irgendwie umknickt und sich am Sprunggelenk verletzt oder so. Das ist ja in den allermeisten Fällen sind es schleichende Beschwerden, die eben aus einer Überlastung kommen. Beim Laufen passt sich ja nicht nur der Herz-Kreislauf-Apparat an und die Ausdauer wird besser, sondern, und das ist eben das Entscheidende, auch die Muskeln, die Sehnen, die Bänder und die Gelenke müssen sich auf diese neue Belastung einstellen.
Jetzt ist das Laufjahr ja noch jung. Vielleicht haben einige unserer Hörerinnen und Hörer einen Herbstmarathon am Plan stehen. Was sind denn die häufigsten Fehler beim Laufen und im Training dort?
Ja, ich würde eh sagen, eben diese Überlastung, dass man zu schnell zu viel läuft. Man nimmt vielleicht das Stabilisationstraining nicht so ernst, also das Krafttraining, das man unbedingt begleitend dazu machen sollte, um die Muskeln aufzubauen, um den Rumpf zu stärken, aber vor allem auch die Beinmuskulatur. Denn mit jedem Schritt beim Laufen, beziehungsweise eigentlich sind es ja schon fast Sprünge, landet ein Vielfaches unseres Körpergewichts auf einem Bein. Und umso wichtiger ist es, da entsprechend Muskeln aufzubauen, die das abfedern und die Gelenke vor dieser Belastung schützen, sonst kann es eben auf die Gelenke gehen, es kann zu einem Knorpelabrieb kommen etc. Das ist immer auch ein bisschen eine genetische Komponente, wie empfindlich der Knorpel auf diese Beanspruchung reagiert. Aber Krafttraining ist jedenfalls auf keinen Fall verkehrt. Und ja, außerdem spielen unerkannte oder unbehandelte Fehlstellungen eine wichtige Rolle. Also wenn man zum Beispiel X- oder O-Beine hat, dann kann das auch vermehrt die Sehnen und Gelenke belasten. Das ist bei ungefähr 40% aller Menschen mit Knieschmerzen steckt so eine Fehlstellung dahinter. Damit verbunden ein falscher Laufstil, das ist also schon eine ganze Menge. Und was man der Vollständigkeit halber auch noch ansprechen muss, ist das Thema Laufschuhe. Schlecht sitzende, schlecht dämpfende oder einfach sehr alte, verbrauchte Laufschuhe können auch das Risiko für eine zusätzliche Beanspruchung der Gelenke erhöhen.
Du hast schon gesagt, der Marathon selber ist ja eigentlich die Krönung des Lauftrainings und den läuft man ja auch nur einmal. Ist das aber dann eigentlich noch gesund, also wirklich 42 Kilometer zu laufen?
Ja, man hört immer wieder den geflügelten Satz in Fachkreisen, für einen Marathon trainieren ist gesund und ihn zu laufen nicht. Aber auch das muss man mittlerweile ein bisschen relativieren. Ich habe vorhin auch gerade noch mit dem Sportmediziner Robert Fritz dazu gesprochen und der hat auch gesagt, man kann das durchaus schon machen. Also der Marathon selbst ist dann nicht mehr gesundheitsfördernd, aber er ist bei einer richtigen Vorbereitung auch nicht gesundheitsschädigend. Vor allem wird natürlich niemand auf den Marathon hintrainieren und ihn dann nicht laufen. Also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel und gibt Motivation. Und ja, so ein Marathon hin und wieder, wie gesagt, bei ordentlich Training und Anpassung des Bewegungsapparats kann der auch gelaufen werden, sodass man da keinen gesundheitlichen Schaden nimmt. Generell, vielleicht noch zur Einordnung, kann man sagen, ist der gesundheitliche Nutzen des Laufens dann am größten, wenn man in einem mäßigen Tempo eher kürzere Strecken läuft, also so 15 bis 30 Kilometer pro Woche, das zeigen Studien, wobei es da auch einen recht großen Puffer nach oben gibt, also diese Nutzenkurve, die kippt dann erst wieder nach unten, wenn man wirklich so 75 bis 100 Kilometer wöchentlich läuft. Aber auch dann liegt die gesundheitliche Auswirkung ungefähr auf dem Niveau von Menschen, die einfach gar keinen Ausdauersport machen. Es wird also auch nicht schlimmer. Man hat dann einfach weniger oder keine positiven Effekte mehr, die man bei einem moderateren Training sehr wohl hätte.
Es gibt ja dann leider doch einige Leute, die für den Marathon trainieren und ihn dann aber nicht laufen, weil sie vielleicht krank werden. Für die jetzt mal zum Trost, ihr tut es eurem Körper damit also nichts Schlechtes, im Gegenteil. Franziska Zeudel, du gehst beim Marathon am Sonntag selbst an den Start. Wir wollen es nicht verschreien, darum klopfen wir jetzt auch nochmal auf Holz, weil es kann immer noch was schief gehen. Aber was sind denn deine letzten Tipps? Es ist ja auch nicht dein erster Marathon. Und was sollte man dann beim Rennen selber unbedingt beachten?
Also die Profis sind sich da recht einig. Jetzt gilt's, bloß keine versäumten Trainings mehr nachzuholen, sondern zu entspannen. Also wer irgendwann einmal krankheitsbedingt einen Longjog verpasst hat, jetzt ist es definitiv zu spät, den noch zu machen. Außerdem sollte man unbedingt vermeiden, bei der Abholung der Startunterlagen noch kilometerlange Umwege auf der Marathonmesse zu gehen, auch wenn sie noch so toll ist. Man sollte auch nicht mehr flanieren gehen in der Stadt am Samstag, sondern man sollte wirklich schnell heim und die Beine hochlegen, damit sie dann am großen Tag möglichst frisch sind. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Ernährung. Der Körper sollte in den letzten Tagen mit Kohlenhydraten gut versorgt werden, auf die er dann beim Laufen zurückgreifen kann, damit vielleicht der Einbruch nicht bei Kilometer 30, sondern erst ein bisschen später kommt. Drum ist auch die berühmte Pasta-Party am Vorabend eine super Idee. Das muss natürlich nicht unbedingt Pasta sein, aber was bitte spricht gegen Pasta? Das Wichtigste ist jetzt aber einfach cool bleiben, nicht mehr verrückt machen lassen, auf gut gemeinte Tipps von irgendwelchen Freunden von Freunden, die mal einen ganz tollen Marathon gelaufen sind, lieber verzichten. Und noch zum Rennen selbst. Was man auf den 42 Kilometern an Nahrung und Getränken zu sich nimmt, das sollte eigentlich eh schon geklärt sein. Da funktioniert jeder ein bisschen anders. Das sollte man alles gut getestet haben. Dass es bei Kilometer 35 spätestens nicht mehr ganz glatt läuft, hat die Magdalena schon gesagt und es ist auch klar. Aber bei Schmerzen, die wirklich schlimmer werden, bei Schwindel etc. sollte man einfach aufhören. Der nächste Marathon kommt bestimmt. Und mein wichtigster Tipp, nicht nur an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch an mich selbst, ist, viel Spaß haben und die Sache genießen.
Und einige mehr Lauftipps haben wir eben auch noch in Besser Leben gesammelt. Die letzte Folge mit unseren Lauf-Fails ist auch gespickt mit, wie man es besser machen kann, Vorschlägen. Dir auf jeden Fall ganz viel Glück, Franziska. Und Magdalena, danke für deine Einordnungen auch.
Ja, gern. Toi, 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 Franziska.
Danke.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und bleiben Sie jetzt aber noch dran, in der Meldungsübersicht geht es gleich unter anderem um den TikTok-Verkauf, der in den USA immer brisanter wird. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, US-Präsident Donald Trump deutet an, dass er bereit ist, die kürzlich erhöhten Zölle auf chinesische Importe zu reduzieren, falls China dem Verkauf der Video-App TikTok an ein US-Unternehmen zustimmt. Die Zahl der Bieter in den USA steigt, während der Samstag als Stichtag immer näher rückt. Der US-Kongress hatte wegen einer möglichen Bedrohung der nationalen Sicherheit ein Gesetz verabschiedet, das den chinesischen TikTok-Mutterkonzern ByteDance dazu verpflichtet, sein US-Geschäft ursprünglich bis zum 19. Jänner zu verkaufen. Ansonsten werde die Plattform landesweit gesperrt. Trump hat dann die Frist ja bis zum 5. April verlängert, also morgen. Was daraus wird, ist aber noch immer offen. Nun bringt Trump eben die kürzlich angehobenen Zölle auf chinesische Produkte als Verhandlungsmasse ins Spiel. Diese haben ja bereits zu Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt geführt. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Zweitens. Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in der Slowakei und in Ungarn laufen in Österreich die Schutzmaßnahmen an. Im Burgenland startete bereits am Mittwoch ein vorerst bis 17. Mai laufendes Überwachungsprogramm, das insgesamt 660 Betriebe umfasst. Außerdem werden nun durch Verordnung 23 kleinere Grenzstellen ab Samstag vorübergehend geschlossen. Die Maul- und Klauenseuche betrifft ja vor allem Paarhufer wie Rinder und kann auch von Menschen und durch die Luft übertragen werden. Deshalb befürchten die Behörden und viele Bäuerinnen und Bauern gerade, dass die für Menschen ungefährliche, aber für Tiere fatale Seuche nach Österreich überschwappen könnte. Und drittens, Donald Trumps aggressive America-First-Politik treibt immer wildere Blüten, auch in Form von Reaktionen im Ausland. In Kanada heizt der US-Präsident etwa unabsichtlich den Patriotismus an. Trump hatte ja immer wieder angekündigt, das riesige, aber dünn besiedelte Nachbarland der Vereinigten Staaten zum 51. Bundesstaat machen zu wollen. Die Botschaft der Kanadier lautet nun aber eindeutig, nicht mit uns. Und sie reagieren auch mit kleinen Gesten, so heißt der Kaffee jetzt zum Beispiel quer durchs Land nicht mehr Americano, sondern Canadiano. Wie sich die nördlichen Nachbarn sonst noch gegen Trump positionieren und welche politischen Folgen das bei den anstehenden Wahlen haben könnte, das lesen Sie in einem Essay auf derstandard.at. Ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Uns freut es übrigens immer, wenn Sie Thema des Tages liken und kommentieren und natürlich abonnieren. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und schönes Wochenende.